Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Zum Anstoßen auf das neue Jahr, an Geburtstagen oder überhaupt, wenn es irgendwas zu feiern gibt, dann ist meistens auch Alkohol im Spiel. Trinkt man nicht, ja, dann muss man sich oft fast dafür rechtfertigen. Als Frau im gebärfähigen Alter wird man sofort verdächtigt, schwanger zu sein. Ein Mann, der nicht trinkt, wird von manchen sogar als unmännlich angesehen. Ja, warum ist das so, obwohl Alkohol ja ein Nervengift ist, das für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich ist? Warum ist es so normal, Alkohol zu trinken? Und wie viel ist eigentlich okay? Ab wann wird's problematisch? Darüber spreche ich heute mit Elke Schurmann. Sie ist Suchttherapeutin bei der Caritas Suchtberatung. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Frau Schurmann, die meisten Erwachsenen haben schon mal Alkohol getrunken oder tun dies auch regelmäßig. Wie wirkt denn Alkohol eigentlich im Körper?
Ja, Alkohol ist eine psychoaktive Substanz. Das heißt, er wirkt sich in mehrerlei Hinsicht aus. Zum einen der positive Aspekt, zumindest zu Beginn des Konsums. Man fühlt sich gelockert, gelöst, weil aufgrund des Alkohols verstärkt Dopamin ausgeschüttet wird im Körper. Und das gibt einem so das Gefühl von Wohlfühlen, Entspannung, Leichtigkeit. Mit der Konsummenge kippt allerdings dieser Effekt und kann dann letztendlich auch zur Enthemmung, Aggression, aber auch depressiven Befinden führen. Was ganz wichtig ist zu sagen an der Stelle ist, dass Alkohol selbst eine toxische Substanz ist. Es ist ein Nervengift und das kennen wir ja auch so vom Desinfizieren, da ist immer Alkohol mit drin. Aber auch wenn Sie dann denken, früher, wenn man Früchte eingelegt hat, der Alkohol führt dazu, dass die Früchte nicht mehr verderben können, einfach weil alles Mögliche abgetötet wird, was ansonsten dazu führen würde, dass die Früchte sich, sage ich mal, ungünstig entwickeln.
Also man sieht, es hat auf alle Fälle eine abtötende Wirkung.
So ist das.
Es ist ein Gift.
Richtig. Und damit ist es natürlich auch ein Gift für den Körper, ein Zellgift. Und das muss man sich einfach bewusst sein.
Mhm. Jetzt machen sich ja auch manche schon ab und zu Gedanken über ihren Konsum und fragen sich, habe ich das eigentlich unter Kontrolle? Habe ich schon ein Alkoholproblem? Wie lassen sich denn so diese Begrifflichkeiten ein bisschen voneinander abgrenzen? Also was ist problematischer Alkoholkonsum? Was ist ein riskanter Alkoholkonsum und wann ist man abhängig?
Ja, es gibt also viele Begriffe, die im Zusammenhang mit Alkoholkonsum stehen, wie das einzuschätzen ist. Grundsätzlich gibt es im Hinblick auf den abhängigen Konsum eine klare Definition und Eingrenzung. Die wird über den ICD-10, das ist ein diagnostisches Manual, definiert. Die Folgeeinstufung der ICD-11, der ist kurz vor der Veröffentlichung, weil Kriterien werden auch immer angepasst. Die Kriterien für den abhängigen Konsum beinhalten, dass also drei Kriterien der folgenden, die ich dann aufführe, mindestens einen Monat bei kürzerem Auftreten parallel bestehen müssen, beziehungsweise innerhalb von 12 Monaten wiederholt vorkommen. Und dazu gehört zum einen das Suchtverlangen, das einen abhängigen Konsum auszeichnen kann. Dann die verminderte Kontrollfähigkeit, da geht es um den Beginn, die Beendigung, aber auch die Menge des Konsums. Schaffe ich es, mich selbst noch zu begrenzen, so viel zu trinken, wie ich mir vornehme? Es geht um den Punkt Entzugssyndrom, ist das möglicherweise vorhanden? Aber auch eine Toleranzentwicklung, dass man immer mehr in Anführungszeichen verträgt, bis man einen berauschenden Effekt oder anfangs auch entspannenden, gelösten Effekt verspürt. Dann geht es um den Aspekt Einengung auf den Substanzkonsum. Das heißt, man konzentriert sich immer mehr darauf, trinken zu können. Alles andere wird unwichtiger, verliert an Bedeutung. Und schlussendlich auch der Aspekt Konsum wider besseren Wissens. Also das heißt, mir ist bereits bewusst, vielleicht auch vermittelt durch den Hausarzt, dass Schäden eingetreten sind, aber dennoch ändere ich mein Trinkverhalten nicht. Mhm. Ja? Das Thema riskanter Konsum bezieht sich auf die Trinkmenge. Da hieß es bis vor nicht allzu langer Zeit, dass ein riskanter Konsum dann vorliegt, und da unterscheidet man zwischen Frauen und Männern, wenn mehr als 12 Gramm Alkohol pro Tag konsumiert werden, bis zu einer Grenze von 40 Gramm, betreffen Frauen. Und bei Männern ist in etwa die doppelte Menge anzusetzen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel sind denn 12 Gramm, dass Sie so eine Vergleichsgröße haben, das ist in etwa ein 0,3er Bier von der Größenmenge. Und da hat man so gesagt, bis vor kurzem, da beginnt der riskante Konsum, also dieser tägliche, kontinuierliche Konsum. Mhm. Und inzwischen gibt's Änderungen, die orientieren sich an den Vorgaben der WHO, die ja auch immer wieder überprüfen und evaluieren, wo wird schwierig, wo wird's riskant. Und in 2024, das hat dann auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung übernommen, hat man festgelegt, dass der riskante Konsum letztendlich ab einer Menge von 81 Gramm Alkohol pro Woche beginnt. Das wären dann in etwa 5 kleine Gläser Wein oder 6 kleine Flaschen Bier pro Woche. Also wenn man mehr als diese Menge pro Woche trinkt, dann begibt man sich schon in den riskanten Konsum. Und Risiko heißt, man riskiert doch erheblich seine Gesundheit vor dem Hintergrund der Toxizität.
Es mag vielleicht manchen überraschen, weil für viele gehört einfach so, sage ich mal, das Feierabendbier dazu oder abends beim Essen ein Glas Wein zu trinken. Also Alkohol spielt, würde ich doch sagen, bei den meisten da eine Rolle, ohne dass sie vielleicht manchmal drüber nachdenken. Ein paar Zahlen und Fakten über den Konsum der Deutschen haben wir mal zusammengestellt.
Fast 8 Millionen Menschen in Deutschland im Alter zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Das geht aus Angaben der DHS hervor, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Bei noch mehr Menschen ist ihr Alkoholkonsum problematisch, nämlich bei 9 Millionen Deutschen. 1,6 Millionen sind alkoholabhängig. Hat man bis vor kurzem gedacht, ein Glas Rotwein hin und wieder sei sogar gesund, so haben neueste wissenschaftliche Studien andere Ergebnisse geliefert. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betont, es gibt keine risikofreie Menge für einen unbedenklichen Konsum. Die Empfehlung lautet daher, am besten ganz auf Alkohol zu verzichten. Wer Alkohol trinkt, der steigert sein Risiko für zahlreiche chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, Erkrankungen der Leber oder des Herz-Kreislauf-Systems. Auch finanziell richtet Alkohol große Schäden an, und zwar für die gesamte Gesellschaft. Jährlich entstehen volkswirtschaftliche Kosten von rund 57 Milliarden Euro. Zum einen sind das direkte medizinische Kosten, zum anderen indirekte Kosten durch Produktivitätsverluste, vorzeitige Verrentung und Sterblichkeit. Insgesamt haben die Deutschen in den vergangenen Jahren etwas weniger getrunken, nämlich jährlich 10,6 Liter reinen Alkohol pro Kopf. Im internationalen Vergleich liegt die Bundesrepublik aber weiter im oberen Drittel der Rangliste.
Ja, Frau Schurmann, Alkohol hat in Deutschland einen hohen Stellenwert, haben wir gehört. Auf jeder Feier wird getrunken. Oder wenn man schick essen geht, trinkt man gern mal ein Glas Wein oder ein Feierabendbier zur Entspannung. Wie gefährlich sind denn diese Verknüpfungen von Alkohol mit positiven Erlebnissen, mit positiven Gefühlen?
Also generell ist es so, dass Menschen assoziativ lernen. Das heißt, wenn, dann. Wenn ich das mache, dann erreiche ich das. Das heißt, unser gesamtes Lernen ist verknüpft. Und das gilt natürlich auch für das Lernen von Konsum. Und da ist es einfach so, dass in unserer Gesellschaft, aber auch schon in Gesellschaftsformen davor, kann man zurückgehen bis in die Antike, bis zu den Ägyptern, Alkohol immer eine große Rolle gespielt hat. Und Alkohol eine Substanz darstellt, die aufgrund ihrer Psychoaktivität natürlich auch dazu führt, dass man sie früher gerne eingesetzt hat bei Ritualen, auch religiösen Ritualen, Enthemmung, Stärkung der Vorstellungskraft und gleichzeitig auch, wenn es um den Bereich Feste und Feiern und Aufeinandertreffen von Menschen geht, auch ihren Effekt genutzt hat. Ja, und das ist eben in der ersten Phase des Konsums eine Gelöstheit, eine Lockerheit, eine Enthemmung. Es fällt einem gefühlt leichter ins Gespräch zu kommen Man fühlt sich wohler. Ich habe ja vorher schon die Dopaminausschüttung angesprochen. Das ist ein Fakt. Wir können Dopamin auch evozieren. Eben zum Beispiel sehr bekannt so dieses Runner's High beim Joggen durch starke körperliche Aktivität. Aber ich sag mal, die Produktion dieses guten Gefühls auf Knopfdruck funktioniert mit Alkohol relativ leicht.
Mhm. Ist natürlich einfacher, ein Glas Bier zu trinken, als einen Halbmarathon zu laufen.
So ist es. Genau so.
Und dazu kommt ja dann auch, dass es einfach gesellschaftlich so akzeptiert ist, ne, zu trinken. Macht es diese Akzeptanz in der Gesellschaft einfach noch schwerer, einen guten Umgang mit Alkohol zu finden?
Also meiner Einschätzung nach schon. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Entwicklung im Bereich Rauchen, war ja auch lange Zeit gesellschaftlich akzeptiert, toleriert beziehungsweise sogar gutiert, wenn man will. Und dann haben sich in den letzten Jahren doch auch erhebliche Einschränkungen ergeben durch die Gesetzgebung. Und jetzt ist es eigentlich selbstverständlich, dass man in geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit nicht mehr raucht und es wird auch gar nicht mehr diskutiert.
Also da hat so ein bisschen Umdenken stattgefunden. Meinen Sie, da kommen wir mit dem Alkohol auch noch hin?
Also ich sag mal so, ich würde es mir wünschen, dass er nicht mehr so omnipräsent ist, gerade im Hinblick auf das Thema Kinder und Jugendliche, weil es da auch entsprechende Nachweise gibt, je früher Kinder und Jugendliche mit dem Konsum beginnen, desto höher ist das Risiko, in eine Abhängigkeitserkrankung reinzugeraten. Und wenn Sie das betrachten im Hinblick auf den Konsum verteilt über die gesamte Lebenszeit, je mehr Toxine Sie zu sich nehmen, und dazu gehört natürlich auch Alkohol, desto höher ist das Risiko für Schädigungen.
Gibt es denn noch weitere Risikofaktoren, die manche Menschen besonders anfällig dafür machen, eine Sucht zu entwickeln?
Also ich denke mal, dass der Alkohol, wie ja eben vorher schon angesprochen, eine bestimmte Wirkung hat. Und das ist ja auch so ein Aspekt, welche Wirkung will ich mit dem Konsum erzielen? Wenn ich unter Problemen leide, wenn ich zum Beispiel einen sehr stressigen Alltag habe, dann schätze ich natürlich diese Entspannung auf Knopfdruck mehr, als wenn ich ein ausgeglichenes Leben führe oder Stressoren nur selten Thema für mich sind. Und dann ist die Verführung auf Knopfdruck, Entspannung zu finden, natürlich höher, wenn ich in so einer Lebenssituation bin.
Also jetzt ist ja nicht jeder, der trinkt, gleich Alkoholiker oder Alkoholsuchtkrank. Welche Mittel und Wege gibt es denn so für mich zu erkennen, dass man sich einfach mal selber so ein bisschen hinterfragt und seinen Konsum hinterfragt? Was würden Sie da jedem eigentlich raten?
Also grundsätzlich ist es so, dass es ein paar Möglichkeiten gibt, das grob zu überprüfen, eine finale Einschätzung, ob ein wirklich abhängiger oder schädlicher Konsum vorliegt, den sollte immer eine Fachkraft treffen im Sinne eines Arztes. Man hat auch die Möglichkeit, sich an Suchtberatungsstellen zu wenden, um eine Einschätzung zu kriegen, aber eine finale Einschätzung trifft immer ein Arzt. Das ist schon mal ganz wichtig. Bei der Einschätzung, ob jetzt vielleicht ein problematischer Konsum vorliegt, kann man sich zum einen mal so grob an der Trinkmenge orientieren und sich schon mal die Frage stellen, trinke ich regelmäßig und nicht nur gelegentlich deutlich über dem Schwellenwert für riskanten Konsum? Ja? Dann kann ich mir auch die Frage stellen, kommt es vor, dass ich immer wieder und nicht nur, ich sag mal, alle paar Monate den Schwellenwert für Rauschtrinken überschreite? Der liegt bei Frauen bei ungefähr 4 kleinen Bier, die ich also an einem Abend trinke. Und bei Männern ab 5 Bier spricht man von Rauschtrinken, also von einer hohen Menge an Alkohol. Also das sind so Orientierungsgrößen. Dann kann man sich fragen, im Hinblick auf einen problematischen Konsum, was sind denn die Gründe, weshalb ich trinke? Und wenn ich dann feststelle, oh, ich nutze das, um mit Stress besser fertig zu werden, mit Ängsten besser fertig zu werden, Probleme zu verdrängen, ja, dann ist es auch ein Indiz dafür, dass dieser Konsum sicherlich schwierig sein kann, ja.
Also wenn das so eine Funktion erfüllen soll.
Genau, wenn es darum geht, Negatives zu kompensieren und ich das Ganze gezielt einsetze. Also wenn es nicht mehr ein, den Aspekt gibt es ja auch, Genusstrinken ist, wo ich mich am Geschmack erfreue und dann sage nach einem Glas zu einem besonderen Anlass, so jetzt ist gut, sondern wenn ich das Ganze eben funktionalisiere. Und was sicherlich auch ein Hinweis sein kann, wenn ich von meinem Umfeld auch ein entsprechendes Feedback kriege, wenn Angehörige sagen, oh, mir fällt auf, du trinkst mehr, was ist mit mir los? Aber auch wenn ich in der sozialen Interaktion immer mehr Probleme kriege, zum Beispiel vermehrt in Streit gerate, wenn ich merke, meine Leistungsfähigkeit lässt nach, ich schaffe zum Beispiel in der Früh nicht mehr aufzustehen aufgrund der Nachwirkungen des Konsums oder es fällt mir schwerer. Oder wenn man auch merkt, es gibt immer wieder Situationen, da kann man sich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie viel man eigentlich getrunken hat. Oder wenn man auch merkt, ich brauche den Alkohol, um auch in die Gänge zu kommen. Also spätestens dann sollte man sich Hilfe holen, weil dann liegt mit Sicherheit schon ein problematischer Konsum vor.
Mhm. Sie haben gesagt, wenn man von außen darauf angesprochen wird, kann man schon mal ins Nachdenken kommen. Was kann ich denn als Außenstehender tun, wenn ich jetzt den Eindruck habe, jemand in meinem Bekanntenkreis oder im familiären Umfeld trinkt vielleicht zu viel, also mir kommt es vielleicht so vor, soll ich das ansprechen? Was ist, wenn die Person das leugnet oder wenn die dann sogar sauer wird? Wie sollte man sich da am besten verhalten als Außenstehender?
Also wichtig ist in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass bei Abhängigkeitserkrankungen das Thema Scham und Schuld eine ganz große Rolle spielt, auf beiden Seiten. Bei den Betroffenen, aber auch oft bei Angehörigen, die auch eine gewisse Mitverantwortlichkeit fühlen. Und bei den Betroffenen, weil er selber merkt, es entgleitet ihm etwas, was er eigentlich im Griff haben möchte. Grundsätzlich ist es so, es ist wichtig, dass man Betroffene anspricht, aber nicht im Sinne einer Anklage oder eines Vorwurfs, sondern im Sinne eines Benennens, was einem auffällt und auch des Benennens der eigenen Sorge und Betroffenheit. Und wenn man merkt, dass es nicht möglich ist, mit der Person in ein Gespräch, in einen Austausch zu kommen, wo man vielleicht auch möglicherweise Hilfe oder Unterstützung anbietet, kann man sich auch gerne als Angehöriger an eine Suchtberatungsstelle wie die Caritas Fachambulanz hier in München wenden und sich beraten lassen, wie man die Problematik am besten angehen kann.
Also auch als Außenstehender gerne Hilfe in Anspruch nehmen?
Selbstverständlich. Also unser Angebot kann auch genutzt werden von Arbeitgebern, von Bekannten, von Freunden, von Kollegen. Also jedweder Personen, die da einen Beratungsbedarf haben, wie sie am besten auf jemanden zugehen, wo sie denken, dass er ein Problem hat, können sich an uns wenden.
Mhm. Also jetzt haben wir so ein bisschen herausgearbeitet, was so Red Flags sein können für einen problematischen Konsum. Was würden Sie denn als verantwortungsbewussten Konsum einstufen?
Ja, auch da ist es eben so, dass sich die Grenzen deutlich geändert haben. Ich habe es schon mal angesprochen. Momentan geht man davon aus, dass der risikoarme Konsum bei 1 bis 2 kleinen Gläsern Wein pro Woche liegt oder 1 bis 2 kleinen Flaschen Bier pro Woche. Das ist dann ein bisschen weniger als 27 Gramm pro Woche und da spricht man von einem risikoarmen Konsum gemäß den aktuellen Statuten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der WHO. Ja, das wären so die Grenzwerte, wobei man sagen muss, das heißt risikoarm, das heißt nicht risikolos. Also risikolos wäre tatsächlich ein kompletter Konsumverzicht.
Mhm. Haben viele ja vielleicht jetzt im Dry January auch gemacht. Es gibt aber auch unterm Jahr die Möglichkeit, mal zu verzichten oder viele rufen auch dazu auf, dass man unterm Jahr mal einen Monat Pause macht. Dry July, Sober Oktober, wird das dann alles genannt. Oder auch zur Fastenzeit zum Beispiel nehmen sich ja viele vor, kein Alkohol mehr zu trinken. Also es kommt schon immer mal vor, dass die Leute dann auch sagen sollten, jetzt verzichte ich mal. Was halten Sie von so einem temporären Verzicht?
Also aus suchttherapeutischer Sicht ist jeder Verzicht gut. Ja, und das kann auch ein temporärer Verzicht sein. Ich glaube, entscheidend ist aber ein bewussterer Umgang mit Alkohol und das bedeutet, sich einfach klar zu machen, dass man diese Substanz wirklich in Maßen zu sich nehmen sollte und zwar in diesen genannten Mengen und dass das, was medial, aber auch gesellschaftlich noch immer propagiert wird, dieser unproblematische Konsum von dem von Ihnen vorgenannten Feierabendbier sehr wohl ein Risiko darstellt.
Also sich das ruhig mal bewusst machen, ne?
Ja.
Wer auf jeden Fall über seinen Alkoholkonsum nachgedacht hat und darüber auch Bücher veröffentlicht hat, das sind diese zwei Männer, Autor und Journalist Felix Hutt und der Ernährungsexperte Bas Kast. Die beiden verzichten schon länger auf Alkohol aus unterschiedlichen Gründen. Meine Kollegin Katharina Sichler hat sich mit ihnen unterhalten.
Hochzeiten, Fußballspiele, gutes Essen. Ohne Alkohol? Kaum vorstellbar. Alkohol gehört in unseren Alltag. Und die wenigsten Menschen würden wohl von sich behaupten, ein Problem damit zu haben. Autor und Journalist Felix Hutt lenkt in seinem Buch »Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol« den Blick auf den Alltagsalkoholismus. Was er darunter versteht, das beschreibt er an einer alltäglichen Situation in einem Wirtshaus.
Und wenn Sie da hingehen, sehen Sie Männer und Frauen an den Stammtischen und an den normalen Tischen, die im Laufe eines Abends 3 bis 6 Helle, würde ich mal jetzt im Schnitt schätzen, trinken. Und die Ihnen sagen, es ist ja ganz normal. Und die trinken das 3-4 Mal die Woche und dann trinken sie es vielleicht noch daheim. Die funktionieren in ihrem Alltag, die wachen jetzt nicht zitternd auf jeden Morgen oder müssen sich übergeben. Und das sind Alltagsalkoholiker und die glauben eben, ich habe ja kein Problem, das ist normal. Und der arme Mensch, der auf der Parkbank liegt, obdachlos ist und einen Tetrapack hat, der hat aber ein massives Alkoholproblem. Ich aber nicht, weil ich habe das feinste Augustinerbier.
Hutt war einer von den Menschen, die er gerade beschrieben hat. Mit einem Selbstversuch hat es begonnen. Ein Jahr wollte er keinen Alkohol trinken. Mittlerweile hat er sich langfristig dazu entschieden, abstinent zu leben. Und auch wenn er nun schon seit 2 Jahren keinen Alkohol mehr trinkt, ein Thema ist es immer noch.
Das äußert sich mal lustig ironisch, mal nachfragend, sehr häufig übergriffig wertend im Sinne von, ach, du bist halt ein Mann der Extreme, du musst lernen, moderat zu trinken. Also man merkt halt auch, diese Droge, Alkohol wird häufig gar nicht als Droge, vor allem hier in München, wahrgenommen, sondern so als ja, Genussmittel, Lebensmittel. Was hast du denn? Wo ist denn dein Problem?
Alkohol ist die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Diese Erfahrung hat neben Hutt auch der Ernährungsexperte Bas Kaas gemacht. Er hat aufgrund der neuesten Studien entschieden, das Glas Wein am Abend sein zu lassen. Denn schon das schadet der Gesundheit. Eine Studie aus Kanada hat 2023 für ihn den Ausschlag gegeben.
Wonach nicht mehr 1 bis 2 Gläser am Tag okay sind, sondern 1 bis 2 Gläser die Woche das Maximum sind, das galt als risikoarm und besser noch sei abstinent. Das war so der Moment für mich, okay, jetzt kannst du es genauso gut ganz sein lassen.
Der Winzersohn hat also aufgehört, Alkohol zu trinken. Auch aus Verantwortung für die nachfolgende Generation.
Ich erinnere mich an Szenen, wo wir einen Sekt geöffnet haben und der Korken an die Decke flog oder durch den Garten und die Kinder fanden das natürlich toll. Und ich habe mir nicht großartig was dabei gedacht, denn der Alkohol war ja eigentlich was Positives auch von meiner ganzen Geschichte als Winzersohn. Meine eigene Familie hat das zelebriert und vorgelebt. Ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, die wussten es nicht anders, ne? Aber ich weiß es anders. Und dann habe ich die Verantwortung, finde ich, das nicht weiterzugeben. Und das war mir also auch natürlich für mich ein sehr, sehr wichtiges Motiv, damit dann zu brechen.
Statt sich abends ein Glas Wein zu genehmigen, macht Karst jetzt Kraftsport und geht in die Sauna. Auch Felix Hutt macht Sport und fühlt sich im Alltag viel freier.
Ich kann es jetzt nur aufs Tennis sagen, ich bin mittlerweile so gut wie in meiner besten Jugendzeit nicht mehr. Und ich habe neulich in Nürnberg die bayerischen Seniorenmeisterschaften gespielt, bin 2. bayerischer Meister geworden, bin frisch geduscht zurück über die A9 nach München gefahren und hatte eine Woche lang was von diesem Rausch. Ja, also ein herrlicher Rausch.
Eintauschen würde er den gegen einen Rausch mit Kater, Aspirin und Gereiztheit nicht mehr. Denn sein Leben ohne Alkohol ist nun mit viel nachhaltigeren, gesünderen Räuschen gefüllt. Katharina Sichler für Total Sozial.
Also hier 2 Beispiele dafür, dass es sich durchaus lohnen kann, seinen Alkoholkonsum zu überdenken. Felix Hutt beschreibt das in seinem Buch »Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol« und Bas Kast in »Warum ich keinen Alkohol mehr trinke«. Frau Schumann, vielleicht können wir jetzt am Ende noch mal kurz zusammenfassen, wie noch mal die Richtwerte für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol sind. Also ab wann wird es riskant?
Gemäß den aktuellen Empfehlungen ist es so, risikofrei ist nur ein kompletter Konsumverzicht. Der risikoarme Konsum liegt bei 1 bis 2 kleinen Gläsern Wein beziehungsweise 1 bis 2 kleinen Flaschen Bier pro Woche. Eine höhere Menge wäre dann moderates Risiko und der riskante Konsum beginnt ab 5 kleinen Gläsern Wein pro Woche beziehungsweise 6 kleinen Flaschen Bier pro Woche. Da wären wir dann bei 81 Gramm Alkohol pro Woche oder mehr. Ab da beginnt der riskante Konsum gemäß den aktuellen Empfehlungen. Also diese Werte sind momentan allgemein genannt, aber ich denke mal, Frauen sollten sich immer eher ein bisschen nach unten orientieren. Vormals war es so, dass man immer gesagt hat, Frauen sollten in etwa die Hälfte von dem trinken, was Männer trinken, um kein zu hohes Risiko einzugehen bei einem risikoarmen Konsum.
Mhm. Und was noch ein sehr wichtiger Punkt war, worüber wir heute gesprochen haben, einfach, dass sich jeder Hilfe holen kann und auch sollte, wenn er das Gefühl hat, er kommt da alleine nicht zurecht, oder?
In jedem Fall. Und dass man sich bewusst machen sollte, dass es sich eben nicht um eine charakterliche Schwäche handelt, sondern um eine Problematik, die auf verschiedenen Ebenen spielt und die auch in ihrer extremen Form dann als Krankheit zu werten ist und man da ein Recht hat, sich Hilfe zu holen, wie bei jeder anderen Erkrankung auch und es auch genügend Hilfsmöglichkeiten gibt, eben auch von Seiten der Caritas.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Schumann, dass Sie heute hier waren und uns so umfassend informiert haben. Wenn Sie etwas zum Thema Alkohol zu sagen haben, dann können Sie gerne sich an uns wenden und uns schreiben. Und wer sich Unterstützung wünscht, der kann sich an die Beratungsstelle der Caritas wenden. Den Kontakt verlinken wir auch unten in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich sage jetzt Tschüss zu Ihnen. Danke fürs Zuhören.
Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.